Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the street.
Jesus is alive.
And all creation shouts aloud.
Jesus is alive.
Now surely we can all be changed.
Jesus is alive.
And everybody here can know that.
Jesus is alive.
And I will live for all my days to raise a banner of truth and love. To sing about my Savior's love. And the best thing that happened, it was the day I met you.
I found Jesus.
Hey!
I found
Jesus. So würde es wahrscheinlich klingen, hätte ich mein Handy vor dem Jugendabend nicht auf lautlos gestellt. Es würde gefühlt ununterbrochen die verschiedensten Töne von sich geben. Alles bedeutet dasselbe. Es gibt etwas Neues. Etwas, was ich unbedingt lesen oder hören sollte. Sind wir einmal ehrlich zu uns selbst. Wenn wir in der Früh aufwachen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder vor oder am Klo die neuesten Aktivitäten auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. zu checken. Das trifft es in manchen Fällen nur sehr überspitzt, aber andererseits bin ich mir sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die sich in der Früh den Wecker circa 5 bis 10 Minuten zeitiger stellt, um noch auf Social Media unterwegs zu sein. Dass das mittlerweile sicher kein gesunder und normaler Umgang ist, dem bin ich mir bewusst. Aber nicht nur mich, Ulrike, sondern auch Debbie Werner und Ines Preiner vom You Magazine beschäftigt das Thema Social Media. Sehr. So sehr, dass wir dem Ganzen hier in der Jugendsendung Raum geben möchten. Und zwar mit dem Thema Brennpunkt Social Dilemma. Pro und Contra von YouTube, WhatsApp, Facebook und Co. Grüß euch.
Hallo.
Gleich die interessanteste Frage vorweg, finde ich. Auf welchen Plattformen findet man euch? Welche haben es euch ganz besonders angetan und was sind vielleicht auch dann später die Frage, was sind überhaupt Social Media Netzwerke?
Also ich persönlich WhatsApp automatisch und Google, also Gmail und alle Google-Dienste auch für Arbeit und so. Und ich persönlich habe auch einen Instagram-Account, den ich halt privat nutze, aber genau, das war's.
Und du, Debbie?
Ja, bei mir ist es das Gleiche. Ich habe kein Facebook mehr mittlerweile, aber Instagram, WhatsApp sind, würde ich sagen, die wichtigsten Apps. Dann natürlich Gmail. Ich aktualisiere meine Mails sicher 2-mal in der Stunde oder so. WhatsApp ist sicher das Wichtigste, was ich verwende.
Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema Social Media sind, was ist denn überhaupt ein Social Media Netzwerk oder was ist Social Media, Debbie? Was meinst du?
Ja, also Social Media ist einfach so, kann man übersetzen ins Deutsche mit einem sozialen Medium. Also sozial ist dann die eine Bezeichnung des Mediums, weil es ist ja die Frage, ob es wirklich so sozial ist, wenn man ständig auf so einer App rumhängt. Aber es sind grundsätzlich Netzwerke, auf denen man sich mit anderen Personen, meistens Leute, die man kennt, verbinden kann, die Profile haben, die Bilder posten, die Beiträge posten, die Nachrichten versenden. Und ja, grundsätzlich hat jeder Star, jedes Unternehmen, das irgendetwas bedeutet, jedes Magazin, alle haben einen Social-Media-Account, um einfach gefunden zu werden.
Ja, es ist sozusagen eine virtuelle Plattform oder ein virtueller Raum, wo eben Austausch stattfindet. Wir sprechen heute von einem Artikel, den du, Debbie, auf der Grundlage der Netflix-Doku das Social Dilemma geschrieben hast. Für alle, die einen Netflix-Zugang haben, können wir, glaube ich, beide, oder Ines, du wirst das wahrscheinlich auch gesehen haben, diesen Doku-Film, oder?
Genau, ja.
Können wir wohl alle drei sagen, dass das echt ein Must-See ist. Für die es noch nicht gesehen haben, worum geht's denn? Ines, kannst du da vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben?
Ja, gerne. Ich habe es mir heute nämlich noch einmal angeschaut zum zweiten Mal. Es ist eine Dokumentation, die im September 2020 rausgekommen ist. Eine US-amerikanische Dokumentation, in der es vor allem um die negativen Seiten von den ganzen Social-Media-Plattformen geht. Also das fängt bei Google an, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Reddit, YouTube, alle möglichen, wo sogenannte Whistleblower, also Leute, die in Führungspositionen in diesen Unternehmen gearbeitet haben, einfach aufstehen und sagen, was alles falsch läuft, wie Daten benutzt werden von den Usern, wie Daten gegen die Benutzer verwendet werden eigentlich und dass dieser ganze schöne Schein sehr, sehr großen Einfluss auf unser gesellschaftliches Leben haben kann. Und dabei kommen extrem schockierende und extrem beunruhigende Erkenntnisse eigentlich zutage, wo man sich dann fragt, okay, vielleicht sollte ich meine Social Media Accounts löschen oder zumindest meine Nutzung sehr, sehr stark reduzieren.
Hast du daraufhin einen Dienst gelöscht?
Ich ganz ehrlich nein, aber ich tracke meine Benutzzeiten sehr, sehr viel stärker. Also ich schaue, wie oft ich auf Social Media unterwegs bin. Ich selektiere auch ganz stark, welchen Accounts ich folge zum Beispiel. Also Sachen, die mir einerseits gefallen, wo ich weiß, okay, davon habe ich einen Mehrwert und die bringen mir was. Und ich glaube, ich reguliere es eher so, dass ich sage, ich reduziere meine Zeit und ich schaue, welche Inhalte ich mir anschaue und ja, versuche zu hinterfragen und auch aus mehreren Quellen Infos zu holen und nicht immer nur eine.
Ja, solche Tipps sozusagen, wie man damit umgehen kann mit Social Media, darauf kommen wir gegen Ende zu sprechen. Debbie, hat dich etwas ganz besonders schockiert oder hast du einen Dienst gelöscht?
Also besonders schockiert, glaube ich, hat mich einfach die manipulative Strategie der Apps, der Netzwerke, die halt durch die Programmierung angewandt wird, um die Menschen einfach aktiv vom Handy zu halten. Also einfach das System, wie zum Beispiel Nachrichten aufgebaut sind, dass das Handy aufleuchtet und dass es diese roten Zahlen gibt, dass es einfach so viele kleine Trigger gibt, die uns alle dazu verleiten sollen, einfach mehr und mehr vom Bildschirm zu bleiben. Und es war mir grundsätzlich schon bewusst, beziehungsweise ich habe es schon gemerkt, dass da absichtlich diese Dinge eingesetzt werden, aber das nochmal dann alles von den Profis wirklich in Fachsprache erklärt zu bekommen, wie diese Apps aufgebaut sind, damit sie uns eigentlich süchtig machen und dass eigentlich überhaupt keine Rücksicht auf die User genommen wird und dass wirklich die Apps darauf ausgelegt sind, uns süchtig zu machen und dann, dadurch, dass wir dann manipuliert werden und ausgenutzt werden für sie, also das, wie ich das dann genau in dieser Doku erfahren habe, war ich schon relativ schockiert, auch wenn ich mir dessen grundsätzlich bewusst war. Aber ich finde, dass diese Doku das einfach sehr gut in ein Bild, in einen Film zusammengepackt hat. Ich persönlich habe nichts gelöscht, aber ich lösche grundsätzlich meine Instagram-App meistens für so ein paar Tage. Wenn ich merke, ich bin zu viel drauf, dann lösche ich einfach nur die App. Und wenn ich wieder mehr Zeit habe, um mir vielleicht auch Sachen anzuschauen, die mich interessieren, vielleicht auch Sachen, die fürs U-Magazin relevant sind, dann lade ich sie meistens nur so für ein paar Stunden runter. Aber die App ist eigentlich dauerhaft auf meinem Handy gelöscht, weil ich einfach sonst zu viel drauf bin. Also eindeutig muss ich mir da dieses Limit geben.
Sehr gut. Also, du hast es auch schon gerade angesprochen, so ein Weg oder ein Tipp, der zu einem besseren Social-Media-Umgang führt. Darauf möchten wir später eingehen. Vielleicht sage ich noch kurz, was für mich bei diesem Film, bei dieser Doku, ja, was mich besonders überrascht hat, und zwar, dass mir gar nicht so bewusst war, wie ich eigentlich dachte, im Hinblick auf Inhalte auswählen. Also ich würde mich nicht als naiv, sondern eigentlich als ziemlich aufgeklärt, was Social Media betrifft, einstufen. Dennoch habe ich mich gefragt, was sie denn mit unseren mickrigen Infos sozusagen, die sie von beispielsweise mir bekommen, eigentlich anfangen. Und da haben sie sehr gut gezeigt, wie denn aus unserem Internetverhalten Geld wird. Kann uns dazu jemand mehr sagen? Der würde Ines.
Ja, ich kann gerne das System erklären. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir dass die Daten, die wir in unser Handy auf unseren Apps eingeben, also einfach was wir googeln, welche Bilder wir uns anschauen, welche Videos wir uns anschauen, was wir liken, das wird sozusagen verwendet, um für uns personalisierte Werbeanzeigen in unseren Feed zu schalten. Das heißt, die Dinge, die wir uns anschauen, werden einfach verwertet in einem Algorithmus, der dann, also einem technischen System, das dann ausdrückt, was uns gefällt, und das wird dann uns als Werbung auf YouTube, auf allen möglichen Apps quasi wiedergegeben. Und dadurch verdient zum Beispiel Instagram oder YouTube verdienen dann dadurch ihr Geld, dass wir die Werbung sehen. Zum Beispiel Nike zahlt sozusagen, weiß nicht, 1 Million Dollar Instagram, damit Instagram so und so vielen Usern eine Nike-Werbung zeigt. Das heißt, aus uns wird eigentlich Kapital geschlagen, ohne dessen wir uns das wirklich bewusst sind.
Ja, und ihr schreibt oder du schreibst auch in deinem Artikel im You Magazine, das lese ich vielleicht ganz kurz vor, dass Experten sich eigentlich einig sind. Dieses Konzept, was du gerade angesprochen hast, ist kein faires Verhältnis zwischen Usern und Anbietern, weil viel zu wenig Bewusstsein über die Datenspeicherung und die daraus folgende Manipulation besteht. Es ist natürlich ein gutes Recht für Unternehmen, auf Gewinn fokussiert zu sein, aber der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wenn man absichtlich Sucht erzeugen möchte und schädliche Folgen für den User in Kauf nimmt, dann ist das nicht fair. Aus diesem Grund wurde Google erst im Oktober 2020 vom amerikanischen Justizministerium verklagt. Was ich eigentlich so als Aussage eben ziemlich krass finde, aber ziemlich wichtig eigentlich auch, dass da wirklich ein Schritt dann getan wird und aufgestanden wird und gesagt wird, es kann so nicht sein. Das ist sehr viel Manipulation. Und es geht ja auch darum, sozusagen den User möglichst lang online zu halten. Da gibt es auch parallel dazu sozusagen neben der Dokumentation so einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, so einen kleinen Spielfilm daneben, der eben zeigt, wie abhängig man von Social Media werden kann. Und da geht es zum Beispiel auch darum, wenn der User jetzt dazu tendiert, irgendwie nicht mehr online zu sein, dann schickt man von seiner Ex-Freundin eine Benachrichtigung rein oder da schreibt noch jemand. Also so ganz kleine Listen oder Manipulation, ja, die da eigentlich vonstatten geht. Ich würde sagen, wir hören ein bisschen Musik zum erstmaligen Schock verarbeiten. Vielleicht ist für euch da noch viel Neues dabei. Wir hören von Michael Patrick Kelly Free.
Tables, turn them upside down. No shackles, no more labels. Get up off the ground. Remember where you come from. Remember who you are. Don't wallow in your sorrows. Hear the drumming in your heart.
Ich habe jetzt während der Pause auf Instagram geschaut, weil ich mir gedacht habe, mich interessiert's. Papst Franziskus ist ja auch auf Instagram. Und für die, die es wissen wollen, er hat 7,6 Millionen Abonnenten. Sehr, sehr viel. Womöglich viel mehr, als wir jemals haben werden. Warum hat Social Media denn so eine große Anziehungskraft, Ines?
Ja, ich glaube, es gibt viele Gründe. Also ich glaube, in den Anfängen, wie Facebook gestartet ist, war das vor allem dieses, ich verbinde mich mit Leuten, die ich vielleicht schon länger nicht mehr gesehen habe, mit Leuten, die im Ausland leben, mit Familienmitgliedern. Also diese grundsätzliche Idee nach sozialen Kontakten und Gemeinschaft online auch, also die Online-Plattformen und Internet zu nutzen, um sich auf einer globalen Ebene zu verbinden, waren so die Anfangsideen dahinter. Und ich glaube, das hat eine irrsinnige Anziehungskraft, wenn ich mit jemandem kommunizieren kann, der in Amerika sitzt und ich sitze in Österreich. Und ich glaube, das ist einfach immer weiter gewachsen. Es hat immer mehr Tools gegeben, immer mehr Möglichkeiten, also mit YouTube Videos zu teilen und wirklich einem globalen Publikum zugänglich zu machen oder mit Instagram, mit Twitter einfach sich quasi selbst auch auszudrücken in gewisser Weise und darzustellen. Und das hat gerade für Jugendliche und für ein junges Publikum eine immense Anziehungskraft. Und einfach, weil es auch extrem viele Vorteile gibt, das muss man auch sagen, es gibt zum Beispiel für kreative Sachen, man kann das als Plattform nutzen, man kann es als Form nutzen, um ein Publikum und Kunden zu erreichen, zum Beispiel auch, um seine Arbeiten zu bewerben, um ja berühmter zu werden, also für Musiker zum Beispiel auch, ist es eine extrem rasch wachsende und große Plattform. Also es hat sicher nicht nur Nachteile. Und ich glaube, das macht viel aus, dass wir halt die Möglichkeit haben, uns mit Inhalten von der ganzen Welt eigentlich zu beschäftigen und mitzukriegen, was in anderen Teilen der Welt los ist und nicht nur in unserem eigenen Land.
Ja, auf jeden Fall. Debbie, gibt es für dich auch noch Vorteile, die du da hinzufügen möchtest? Was kann Social Media?
Ja, also die Ines hat eh schon eine gute Liste abgegeben. Ich würde sagen, was vielleicht noch für einfach ganz normale 0815-User dazukommt, ist, dass man sich natürlich auch inspirieren lassen kann, gerade zum Beispiel auf Pinterest. Das ist eine App, auf der einfach sehr viel Kunst und Bastelei und was weiß ich, alles Mögliche von Malen und Zeichnen und Einrichten gepostet wird. Und das sind natürlich schöne Inspirationsmöglichkeiten, vielleicht Ideen, auf die man nie sonst gekommen wäre oder auch zum Beispiel YouTube. Ich bin ein großer Fan von Kochvideos, also ich schaue mir gerne alle möglichen Gerichte an, die Köche auf eine sehr schöne Art und Weise zusammenbringen und lasse mich dadurch inspirieren. Aber man muss, finde ich, immer einen guten Ausgleich finden beziehungsweise gut einschätzen können, okay, schaue ich mir das jetzt nur an, weil ich es mir gerade anschauen will oder werde ich dann auch aktiv, mache ich dann auch wirklich etwas daraus, aus dieser Inspiration, die mir vielleicht gegeben wurde.
Und kochst du dann auch, weil du es gerade gesagt hast? Kochst
ja,
du die Gerichte
tatsächlich.
Noch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hole mir immer Ideen und dann besorge ich das, was die da in den Rezepten verwenden und dann koche ich mit dem Video nebenan, ja.
Sehr gut. Und das funktioniert anscheinend.
Es funktioniert sehr gut. Also ich habe schon viele leckere Sachen zusammengebracht durch YouTube-Kochvideos.
Viele neue wahrscheinlich auch, wo man sonst nicht darüber stoßen wird, wie man das richtig macht.
Genau. Ja, das ist eben, würde ich sagen, der positive Aspekt an Social Media generell, dass man auf Neues stößt, das man noch nicht kennt, dass man einfach immer wieder mit interessanten neuen Erfindungen, aller möglichen neuer Musik auf solche Dinge stoßen kann. Nur, wie gesagt, ich denke, dass man sehr schnell in ein Ungleichgewicht fällt und nur noch sich diese Dinge anschaut, aber nichts mehr dann damit anfängt.
Und welche Folgen hat, du hast gerade schon so ein bisschen die Anfänge einer Sucht angesprochen oder versucht anzureißen, welche Folgen hatten nämlich so ein ungesunder Internetkonsum?
Ja, also es gibt vor allem für jüngere Jugendliche, also so um die 15 und jünger, hat natürlich Instagram sehr negative Folgen in dem Sinn, dass es ja auch sehr viel von Stars und sogenannten Influencern auf Instagram gepostet wird Und diese Stars, die halt sozusagen einfach hauptsächlich eigentlich meistens nur durchs Internet berühmt sind und jetzt auch sonst nicht so vielen relevanten Gründen meiner Meinung nach, haben, also die vermitteln einfach ein gewisses Lebensstil-Image, also vor allem Schönheit ist groß geschrieben, würde man sagen, also diese Perfektion, perfekt bearbeitete Bilder, toller Körper, unglaublich schön geschminkt, immer irgendwo auf Reisen, also einfach, es geht sehr stark darum, ein tolles Leben abzubilden und zu zeigen, dass man selbst auch sehr attraktiv ist. Und ich glaube, dass es ist bewiesen, dass es ein sehr großes Problem für viele junge User ist, weil sie dann anfangen, sich mit diesem perfektionistischen Bild zu vergleichen, weil sie frustriert und unzufrieden mit ihrem eigenen Leben, mit ihrem eigenen Aussehen, mit ihrem Gesicht sind. Also es gibt tatsächlich sogenannte Syndrome, wo sich Menschen ihr Gesicht operieren wollen, weil sie so aussehen wollen wie diese Instagram-Stars. Und das ist tatsächlich ein reales Problem, dieses absolute Vergleichen und dieser Perfektionismus, der halt auch über Social Media vermittelt wird. Und ja, da kommt es zu starken Selbstwertproblemen bei jungen Leuten, die das vielleicht nicht so gut differenzieren können, die nicht erkennen können, dass das eigentlich auch alles nur unecht ist.
Inszeniert, ja.
Dass es inszeniert ist. Und ich glaube, darunter leiden sehr, sehr viele.
Du hast doch ein kurzes Zitat von einem ehemaligen Mitarbeiter, ich glaube von Pinterest, oder es haben ein paar Mitarbeiter gesagt in der Dokumentation, da aufgeschrieben, dass sie ihren eigenen Kindern Social Media eigentlich strengstens verbieten, weil sie eben Schäden bei ihnen vermeiden wollen. Das finde ich auch sehr interessant oder sehr, ich weiß nicht, überraschend. Ines, ja. Möchtest du da noch was zufügen?
Ja, eigentlich noch zu dem Punkt von, also ich war gar nicht so sehr überrascht darüber, dass die diese ganzen Mitarbeiter gesagt haben, sie verbieten es ihren Kindern, eben nach den ganzen Fakten und Tatsachen, die wir dann in der Doku, die man in der Doku hört, weil es ergibt Sinn. Also es ist doch eher auch so, dass du Leute, die dir besonders nahe stehen, schützen willst vor solchen Folgen, genau. Und was ich mich dann immer frage, okay, natürlich, ich würde das bei meinen Kindern auch machen, aber wieso mache ich es dann nicht bei mir selbst?
Ja.
Also diese Frage, okay, ich verbiete meinen Kindern was sicher, das ist auch eine Altersfrage. Ich sage, okay, sie dürfen erst ab einem bestimmten Alter, ab 16 oder so, Social Media nutzen. Aber andererseits auch, okay, wieso verbiete ich es dann nicht mir selbst, auch wenn ich weiß, was es für Schäden erzeugen kann, oder wieso reduziere ich es nicht noch mehr? Und das war was mich sehr erstaunt hat, dass ich mir echt gedacht habe, okay, sie arbeiten dran und versuchen das ihren Kindern mitzugeben, aber sie selber sagen ja auch, dass sie sehr damit hadern oder sehr Probleme damit haben, wirklich auch darauf zu verzichten. Und das hat mich schon sehr erstaunt eigentlich.
Da wird dann auch in anderen Artikeln darauf hingewiesen, dass eben man selbst, wenn man irgendwie den Eindruck hat, dass die eigenen Kinder zu viel auf Social Media unterwegs sind, zu viel am Computer sind, zu viel am Handy schauen, dass man da selbst eben ein Vorbild sein muss, also das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe zuerst auch noch nachgeschaut, weil wir zuvor von 15 oder jünger gesprochen haben. Social Media ist ja für österreichische Nutzer ab einem Mindestalter von 14 Jahren erst möglich, das Ganze zu nutzen, obwohl Facebook, glaube ich, ab 13 Jahre, aber in Österreich muss man halt wirklich 14 Jahre sein, um dieses Netzwerk zu nutzen. Ja. Mhm. Hast du, Debbie, schon schlechte Erfahrungen via Social Media gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder hat schon negative Erfahrungen gemacht. Vor allem kann ich mich auch an meine Schulzeit sehr gut erinnern, dass da das Thema auch immer wieder aufgekommen ist, dass andere Kinder übers Internet gemobbt haben, dass auch wirklich schon jüngere Kinder, also bestimmt jünger als 13, einfach schon handysüchtig waren, das Handy in der Pause ständig in der Hand hatten. Ja, also ich glaube, dass sehr viele Gefahren in Social Media lauern, und eine Sache, die mir jetzt vielleicht so einfällt, ist, dass mich letztens jemand angeschrieben hat, von dem ich einfach überhaupt nicht wusste, wer die Person ist, und sie hat so versucht, mir irgendwie zu zu erzählen, dass sie so irgendwelche Dinge über mich weiß, bis ich die Person dann einfach blockiert habe. Aber das sind halt auch Dinge, die einem nur, glaube ich, über Social Media passieren, weil sonst würde wahrscheinlich jetzt niemand auf mich zukommen und mir versuchen zu erzählen, was ich nicht alles schon gemacht habe. Ja, also das sind eben die konkreten schlechten Erfahrungen, aber im Ganzen würde ich auf jeden Fall sagen, dass eine schlechte Erfahrung auch die Konzentrationsfähigkeit, der Konzentrationsfähigkeitsverlust sozusagen bei mir auch manchmal zu spüren ist, dass wenn ich merke, ich muss mich jetzt eigentlich länger hinsetzen, um zum Beispiel Artikel zu schreiben oder was für die Uni zu machen, dass ich dann sehr versucht bin, einfach schnell aufs Handy zu schauen und mich abzulenken. Also das ist einfach so eine strukturelle negative Erfahrung.
Ja, und bei dir, Ines, wie schaut's da aus?
Ja, eigentlich ähnlich wie bei der Deli. Ich meine, wirklich schlechte Erfahrungen habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube auch aus einem anderen Grund heraus. Also ich habe echt gerade festgestellt, ich bin noch so die Generation, die Altersgrenze, wo es bei mir den Großteil der Jugend, also wirklich bis nach der Matura, dass ich kein Social Media verwendet habe, außer WhatsApp. Und ich bin im Nachhinein wirklich, wirklich froh darüber. Also ich habe erst als ich an der Uni war, dann mit 19, 20 einen Instagram-Account gemacht und war dann schon viel reflektierter und eigentlich bewusster einfach mit den Inhalten auch, die ich konsumiere. Und ich glaube, das macht es für mich auch einfacher, dass ich auch weiß, wie es ohne ist und dass ich die Probleme nicht hatte. Aber ich sehe es bei Freunden, die jünger sind, bei Familienmitgliedern, die jünger sind und auch also immer so Schüler, die in den Klassen unter mir waren, dass die einfach immer mehr am Handy gehängt sind, wenn es nur Spiele waren und so. Und mich hat das dann so schockiert, weil ich einfach ganz was anderes gewohnt war. Ja. Und mittlerweile weiß ich das echt zu schätzen. Ich muss mich aber selber auch natürlich immer eben an der Nase nehmen und sagen, okay, jetzt habe ich heute vielleicht 2 Stunden auf Instagram verbracht, wollte ich eigentlich nicht. Ja. Gerade eben, wenn ich sage, okay, es ist Arbeit, ich muss was recherchieren und dann kommt man so, dass man einfach weiterschaut. Und das ist gefährlich, dass man entweder zum Beispiel sagt, ich blockiere jetzt meinen eigenen Account oder ich mache wirklich nur eine Viertelstunde für die Arbeit und dann lege ich mein Handy in ein anderes Zimmer oder so. Also das muss ich schon auch mehr machen. Und auch das mit der Konzentrationslänge stelle ich immer wieder bei mir fest. Ich schaffe nicht, mich nur auf eines zu konzentrieren oder ich schaffe sehr, sehr schlecht, mich länger auf eine Sache zu konzentrieren. Und das glaube ich schon, dass es viel dem auch geschuldet ist, weil du es immer so nebenher machst. Also du hast dein Handy in der Hand, du, keine Ahnung, bist unterwegs, du schaust auf dein Handy, du scrollst durch Instagram, du bist in den Öffis, du sitzt in der Uni, dir ist gerade langweilig und du hast einen WhatsApp, wer dir geschrieben hat. Also das ist ständig. Und das kommt immer mehr irgendwie.
Ja, und vor allem auch, dass wir viel schneller reagieren oftmals oder auch viel schneller neue Informationen brauchen als wahrscheinlich unsere Eltern, dass wir einfach viel schneller neue Sachen abrufen möchten. Aber jetzt gibt's im Internet ja nicht nur Wahrheiten zu lesen. Und ein Technikexperte in der Doku meinte ja auch, dass durch die Manipulation, wir haben es ja schon angesprochen, immer ein einseitigeres Bild von unserem Standpunkt gezeigt wird. Wo bleibt da die Objektivität, frage ich mich. Kann man wirklich noch selbst auswählen, was man sieht? Was kann ich dagegen machen, wenn ich das Gefühl habe, in so einer Bubble zu stecken, Debbie?
Ja, also eine sehr gute Frage. Muss ich ehrlich sagen, ich bin auch noch dabei herauszufinden, wie ich mich zum Beispiel aus meiner Bubble oder aus den Dingen, die mir vorgeschlagen werden, wie ich davon einfach Abstand nehmen kann. Also eine ganz konkrete Sache, die ich auch aus der Dokumentation entnommen habe, ist, dass man zum Beispiel einfach nicht auf Dinge klicken sollte, die einem vorgeschlagen werden, egal wo. Also zum Beispiel auf YouTube sollte man, wenn man etwas speziell schauen will, das suchen und speziell auswählen, weil das wird quasi anders in dem Algorithmus abgespeichert, als wenn ich immer auf das klicke, was mir vorgeschlagen wird, dann wird mir natürlich auch immer mehr vorgeschlagen, mit dem Ziel, dass ich immer mehr darauf klicke. Also je selektiver und ausgewählter ich selbst meine Videos oder Beiträge mir anschaue und auswähle, desto besser. Je mehr ich mich davon beeinflussen lasse, was mir vorgeschlagen wird, desto mehr lasse ich mich in diese Schleife reinziehen. Also das ist vielleicht ein praktischer Tipp, wie man das ein bisschen beeinflussen kann. Sonst würde ich einfach sagen, so wenig wie möglich YouTube verwenden, so wenig wie möglich Instagram verwenden. Es gibt auch alternative Suchmaschinen wie Startpage oder Quant, auf denen man Dinge googeln kann, also suchen kann, aber die dann nicht gespeichert werden und die nicht meine Werbungen sozusagen beeinflussen können. Auf diese kann man zugreifen. Ich verwende sie auch hin und wieder. Genau, das wären so meine Vorschläge.
Ich fand es auch ganz besonders spannend, gerade du hast andere Suchmaschinen genannt und dann das Wort googeln. Also dass Google schon bei uns so im Sprachgebrauch ist, für ein Synonym für etwas im Internet suchen. Fand ich gerade witzig. Du hast es selbst angesprochen, gerade die Suchmaschinen, wenn man jetzt zum Beispiel in den Landläufen oder in der am weit verbreitetsten Suchmaschine Google etwas eingibt, gibt es ja an unterschiedlichen Orten oder auch bei unterschiedlichen Menschen, kommt eben auf das Nutzverhalten bis jetzt an, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zum Beispiel, wenn man eingibt, Gott ist, Punkt, 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 und dann die Suchvorschläge anschaut, schaut das unterschiedlich aus. Kannst du da noch etwas zufügen, Ines?
Ja, genau. Also eben diese Algorithmen sind darauf ausgerichtet, dass du in deiner Bubble bleibst quasi. Also dass du auf dich maßgeschneiderte und durch den Algorithmus berechnete Inhalte bekommst. Das heißt, in der Doku haben sie ein gutes Beispiel dafür gebracht. Stell dir vor, Wikipedia, also dieses Riesenlexikon, würde benutzerdefinierte Definitionen abgeben. Das heißt, wenn ich ein Wort google, kommt auf Wikipedia eine andere Definition als bei der Debbie zum Beispiel. Also so kann man sich das extrem drastisch vorstellen. Das ist natürlich nicht so, aber de facto funktioniert Google so. Das heißt, dass in einem anderen Landesteil, in anderen Ländern, in anderen Sprachgebieten andere Schwerpunkte sind. Also es kann zum Beispiel dann sein, dass in gewissen Gebieten, wenn man eingibt, Klimawandel ist, dass in einem Teil der Welt Verschwörungstheorien kommen und bei uns zum Beispiel wissenschaftliche Studien und was weiß ich, also dass da eine extreme Dissonanz eigentlich herrscht zwischen den Inhalten, die wir bekommen, was auch heißt, dass wir noch selektiver sein müssen mit den Inhalten. Das heißt, wenn ich was google, darf ich nicht das erste anklicken und sagen, okay, und that's it und ja, okay, das ist jetzt die Realität, das ist die Wahrheit, sondern ich muss versuchen, verschiedene Quellen irgendwie zu finden und zu schauen, okay, was gibt's noch und gibt's vielleicht was anderes noch.
Später in der Doku meinte auch eine Whistleblowerin von solchen Unternehmen, dass sie sehr kontroversen Personen zum Beispiel folgt, um da wirklich unterschiedliche Meinungen zu hören. Aber du hast zuerst schon gesagt, Verschwörungstheorien, Fake News, da kann ich vielleicht ein paar Tipps weitergeben, die ich so auch im Internet gefunden habe, wie ihr zu Hause überprüfen könnt, ob das überhaupt wirklich die Wahrheit ist, was ihr da lest. Und zwar erstens, das erste eben Fakten prüfen. Wird die Nachricht, die ihr gerade lest, auch in anderen Netzwerken und vor allem auch in großen Medien irgendwie verbreitet? Wie aktuell ist auch die Nachricht? Werden alte Ereignisse wieder hochgeladen, die aber vermeintlich aktuell sind? Dann auch die Quelle prüfen. Wie lange ist der das geschrieben hat, bereits bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter? Was hat er bis jetzt schon geschrieben? Ist das ein erst kürzlich aufgestelltes Profil? Machen die bisherig veröffentlichten Beiträge überhaupt Sinn? Wie viele Leute haben diesen Beitrag geteilt? Wie viele Freunde, wie viele Follower hat diese Person, die diesen Beitrag geteilt hat? Und dann gibt es auch unterschiedliche Faktencheck-Webseiten, Faktencheck-Apps, kann man ganz leicht auch im Internet suchen, die dann auch oftmals umgedreht sozusagen schauen, woher die Quellen kommen und da Lügen aufdecken. Und man kann und soll auch natürlich Bilder überprüfen, Videos überprüfen. Für Bilder gibt es die Google-Bildsuche zum Beispiel, die alle ähnlichen oder alle verwandten Bilder vorschlägt. Und auch Videos lassen sich zum Beispiel, da gibt es von Amnesty International eine Suchmaschine, die eben Videos überprüft auf ihre Echtheit. Finde ich auch ganz interessant. Aber jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und dann schauen wir, wie man aus diesem Hamsterrad Social Media hinauskommt.
We're fighting, still fighting, repeating history. All right, then it's all right if you don't think like me. But your problem is my problem. Don't you feel the ricochet?
If we turn against each other, that's not a game we want to play. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, 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 more than a passport, I'm unique. See my ID, 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 you can be you and I'll be me. Let me see your ID, 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 see it in your fingerprint, you're unique. See your ID, 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 you can be you and I'll be me. I'm hoping you're open to understand me. You know I'm outspoken, no hidden plan B. It's not cool to know that your house could be your grave. Spread love amongst each other and we could watch our children play. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, 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 more than a passport, I'm unique. See my ID, 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 you can be you and I'll be me. And you see your ID, 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 see it in your fingerprint, you're unique. See your ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see my ID, 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 more than a passport, I'm unique. See my ID, 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 you can be you and I'll be me. Let me see your ID, 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 see it in your fingerprint, you're unique. See your ID, 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 you can be you and I'll be me.
Wir sind viel mehr als unser Pass. Wir sind viel mehr auch als unser Fingerabdruck im Internet. Wir sind reale, wirklich leibhaftige Menschen von Gott geschaffen. Wir möchten jetzt eben noch kurz, aber einen sehr wichtigen Punkt ansprechen. Wie kann man denn aus so einem Social Media, oder ihr habt das auch Handyfalle genannt, wie kann man da rauskommen, liebe Debbie? Mit welchen Tipps wird es dir gelingen, deine Bildschirmzeit etwas zu reduzieren?
Ja, also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sehr viele Tricks, die man sozusagen anwenden kann, um einfach weniger Zeit am Handy zu verbringen. Eine Sache, die ich sehr hilfreich finde, du hast es eh schon ganz kurz angesprochen, die Screen Time, also die Bildschirmzeit, die man hat, die kann einem angezeigt werden durch eine App am Handy. Das heißt, für mich ist mal der erste Schritt herauszufinden, okay, wie viel Zeit bin ich eigentlich am Handy? Dann werden viele wahrscheinlich überrascht sein, dass es wahrscheinlich meistens über 2 bis 3 Stunden sind. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Anregung, um wirklich zu erkennen, okay, ich muss wirklich aktiv schauen, dass ich weniger am Handy bin, dass ich die Zeit einfach dezimieren kann. Und ein sehr wichtiger Punkt ist dabei zum Beispiel, das habe ich auch direkt im Artikel bei den Tipps dazugegeben, nämlich die Benachrichtigungen ausschalten. Also zum Beispiel auf Instagram. Es gibt, finde ich, keinen Grund, warum man Instagram-Benachrichtigungen eingeschaltet haben muss. Man wird also nicht benachrichtigt, wenn man Likes, Nachrichten oder etwas anderes bekommt, sondern nur, wenn man einfach aktiv draufklickt. Das könnte man auch bei WhatsApp machen. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man doch WhatsApp regelmäßig braucht, um Dinge auszumachen und um vielleicht auch einfach erreichbar zu sein. Aber einfach diese Pop-up-Benachrichtigungen, die immer wieder mein Handy aufleuchten lassen, einfach einzuschränken, sodass ich selbst nicht mehr so verführt bin, ständig hinzugreifen. Und dann kann man natürlich noch ganz konkret Limits einstellen, auch am Handy selbst. Also man kann zum Beispiel begrenzen, wie viele Minuten man eine bestimmte App verwendet. Zum Beispiel man kann einstellen, dass man nur maximal 30 Minuten am Tag auf Instagram verbringen möchte. Und wenn diese 30 Minuten dann vorbei sind, wird die App quasi geschlossen und man kann nicht mehr drauf. Finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Und eine andere sehr effektive Möglichkeit ist auf jeden Fall, sich auch handyfreie Zeiten für den Tag zu setzen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, zwischen 18 und 20 und 22 Uhr gibt es kein Handy, vielleicht nochmal kurz um 22 Uhr Nachrichten checken und dann Handy sofort weg, oder zwischen 12 und 15 Uhr beim Mittagessen, beim Lernen kein Handy und danach darf ich kurz checken, aber sonst grundsätzlich einfach viele, viele Zeitbegrenzungen einstellen fürs Handy, für den Handygebrauch.
Oder auch, du hast gerade schon gesagt, am Abend, da kann es auch ganz gut sein, das Handy mal zum Beispiel im Vorraum liegen zu lassen, um es nicht ins Schlafzimmer mitzunehmen, oder dass es sich am Anfang der Sendung gesagt habe, um nicht gleich sozusagen zum Handy zu greifen, wenn der Wecker klingelt und auf Instagram oder WhatsApp oder auf welcher Plattform auch immer gerade die neuesten Aktivitäten zu checken. Ines, fallen dir noch Hilfestellungen ein in Bezug auf Handyfalle?
Ja, ich glaube, also die Debbie hat eh schon viel gesagt. Ich habe gerade rekapituliert, was ich mache. Ich habe eben auch relativ schnell bei allen Sachen so Push-Benachrichtigungen abgestellt, weil es eben wirklich nicht notwendig ist. Und mir ist gerade wieder etwas eingefallen, ein Begriff, den ich eigentlich besser finde, weil man hört ja immer von Digital Detox, dass man eben Social Media fastet, dass man, keine Ahnung, eben während der Fastenzeit zum Beispiel kein Instagram verwendet oder so. Und dass das eigentlich alles nur so, ja, Versuche sind, die Symptome zu bekämpfen, also diese Abhängigkeit zu bekämpfen. Und ich habe dann letztes Mal in einem Artikel einen anderen Begriff gelesen, der mir eigentlich viel, viel besser gefällt, und der ist Digital Mindfulness. Das heißt, generell sehr viel bewusster umzugehen mit den Technologien, die wir verwenden, und mit Social Media eben auch. Und das, was die Debbie vorher schon einmal angesprochen hat, eben, dass es gute Inspiration sein kann, finde ich extrem wichtig. Also, dass ich sage, ich nehme es her und suche mir wirklich Inspiration, oder bei uns ist es oft wirklich auch Recherche für die Arbeit, und dann setze ich das in Taten um und dann sage ich, okay, und jetzt gehe ich weg und gehe raus und mache Sport oder koch was oder mal irgendwas, mache irgendwas Kreatives, was auch immer. Also, dass wir einfach wirklich auch das Bewusstsein dafür schaffen, wie wir unsere Handys und Social Media verwenden und dann auch dementsprechend handeln, zu sagen, okay, gönnen wir das auch und das ist okay, aber eben vielleicht eine halbe Stunde am Tag und dann ist es genug und dann mache ich was in meinem echten Leben, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, was für mich, was auch immer. Und ich glaube, das ist eine viel bessere Strategie oder vielleicht auch langanhaltendere Strategie, als einfach nur zu sagen, und ich verbiete mir jetzt ständig was. Weil das ist so wie in jedem anderen Suchtverhalten wahrscheinlich auch je mehr ich das zu verbieten versuche, desto mehr will ich es eigentlich. Ja. Und ich glaube, wenn wir bewusster damit umgehen, ist es viel langanhaltender, dass wir auch wirklich davon wegkommen.
Ja, oder auch gerade bei Süchten verlagert es sich dann meistens. Dann schaut man vielleicht wenig auf Instagram, aber isst dafür mehr Schokolade oder so. Also sowas gibt es auch. Aber danke euch jetzt einmal. Ihr bleibt ja noch mit uns verbunden. Aber zuvor möchte ich noch meine Kollegin Magdalena kurz fragen, weil sie hat einen ganz ungewöhnlichen Zugang zu Social Media, aber ja, hören wir uns das mal kurz an. Liebe Magdalena, du benutzt welche Social Media Accounts oder wo hast du Accounts?
Also der einzige Social Media Account, den ich wirklich benutze, ist Skype.
Und sonst nichts.
Sonst kein gar WhatsApp. Nichts. Ich habe kein WhatsApp am Handy, ich habe auch lange Zeit überhaupt kein Internet am Handy gehabt und natürlich einen E-Mail-Account. Den habe ich schon und der war natürlich auch immer wichtig für die Schule, aber sonst war ich ein kompletter Verweigerer von allen Social Media Accounts.
Und Skype benutzt du weshalb?
Also auf Skype bin ich umgestiegen und ich habe halt Skype angefangen zu verwenden, weil ich ein paar internationale Kontakte habe und gerade so Bilder hin und her schicken, das ist dann schon lustig, oder auch einfach das Schreiben geht auf Skype natürlich viel schneller.
auf jeden Fall. Und du hast mir zuerst schon gesagt, du hattest aber einmal kurzzeitig oder wie lang hattest du einen Facebook-Account und warum hast du ihn gelöscht?
Ja, also ich habe in der Hauptschulzeit eigentlich wegen den internationalen Kontakten, also wir hatten einen Austauschschüler bei uns in der Schule, der hat auch bei mir übernachtet, also den habe ich so quasi betreut. Und weil wir diesen Kontakt aufrechterhalten wollten, habe ich mir dann Facebook zugelegt und installiert. Aber ich habe nach einer Zeit dann bemerkt, auch, also ich glaube, ich habe Facebook 3 Jahre oder so gehabt und das war auch so die Hochzeit von Facebook. Jetzt habe ich halt oft das Gefühl, dass unsere Generation ja eher mehr Instagram oder so verwendet, nicht mehr so viel Facebook. Aber in dieser Hochzeit von Facebook habe ich schon gemerkt, dass ich einfach von der Schule heimgekommen bin, mich hingesetzt habe vor Facebook und einfach das als, nein, gar nicht, sondern das verwendet habe als Entspannung. Und ich habe mir dann gedacht, ich möchte das nicht, ich möchte nicht von der Schule heimkommen und einfach vor dem Computer sitzen, stundenlang vor dem Computer sitzen, nicht mehr mit meiner Familie reden, nicht mehr darüber berichten, wie es mir geht und in dieser Scheinwelt leben. Darum habe ich mich bewusst dazu entschlossen, Facebook aufzugeben.
Und hast du irgendwie das Gefühl, du würdest etwas verpassen, eben weil du ja viele Sachen vielleicht nicht kennst oder Trends oder, ja?
Also da muss ich ehrlich sagen, ich bin ja ein bisschen ein Nutznießer, weil ich viele Geschwister habe. Und über diese viele Geschwister bekomme ich natürlich alles mit. Das heißt, ich kenne auch die typischen Begriffe und Formulierungen wie Tweet zum Beispiel. Das weiß ich einfach, weil meine Geschwister auf diesen Social Media Accounts aktiv sind. Aber ich habe mir irgendwann diese Haltung von, ich könnte etwas verpassen, abgewöhnt und auch diese einfach hinter mir gelassen, weil ich draufgekommen bin, dass es um das nicht geht. Es geht darum, was du halt jetzt gerade aktiv in deinem Leben erlebst, wie es dieser Person dir gegenüber ergeht. Und alles andere, was wichtig ist, das erfährst du dann von deinem Umfeld.
Ja, momentan verbringen viele junge, erwachsene, Jugendliche viel Screentime oder viel vom Bildschirm, vom Handy, vom Laptop, wahrscheinlich auch vom Fernseher. Und du machst aber andere Sachen stattdessen. Was wären da so Aktivitäten, die wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern euch mitgeben können?
Ja, also ich möchte wirklich euch alle ermutigen, wirklich das Handy wegzulegen und euch einmal anzuschauen, welche Fähigkeiten habe ich denn eigentlich? Und wo sind meine Interessen und wo möchte ich auch hingehen? Also ich denke mir oft, ich habe zum Beispiel einen Hund. Das ist eine super Freizeitgestaltung, weil du musst hinausgehen. Ich habe auch bin meinen Eltern sehr dankbar, weil ich schon von klein auf auch ein Musikinstrument gespielt habe, weil ich motiviert worden bin, mich in Vereine einzubringen. Also ich war beim Chor, ich war bei der Jungschau, bei den Ministranten. Und ich finde das einfach ganz wichtig, dass wir mehr tun, wie unser Leben über Social Media Accounts zu inszenieren. Also es geht nicht darum, welche schönen Fotos wir jetzt da auf WhatsApp oder auf Instagram posten, sondern es geht darum, welche schönen Momente wir erleben. Also lieber den Sonnenuntergang wirklich genießen, bevor ich mir 10 Minuten lang überlege, aus welcher Perspektive ich jetzt diesen Sonnenuntergang fotografiere. Also da möchte ich wirklich ermutigen, dass wir einfach das Hier und Jetzt, das Leben, das reale Leben genießen.
Vielen Dank. Die ganzen Fragen gehen jetzt unter, weil das ein super Statement jetzt zum Schluss war. Dankeschön.
Gerne.
Und jetzt noch als Überleitung auf WhatsApp, gleich nochmal mit dem You Magazine über ihren Webauftritt, über ihre Website DM to God von den O-Bros. DM heißt sowas wie Direct Message. Das ist eine Nachricht, die man auf Instagram bekommt. DM to God kann auch für Gebet stehen.
DM to God. DM to God. DM to God. DM to God. Ja, das Struggle ist hart. Doch ich schick eine DM zu God. Und ich slide in die DMs. Schreib dir, wenn es brennt. Keiner, der uns rennt. Und ich FaceTime ihn. Ich hab Safe 5G. Und ich öffne das Phone mit der Grace ID. Ja, jeden Morgen check ich deine Voicemail. Und du überraschst so wie Moneyboy bei Joyce, ey. Und der Blender will.
will Messages rippen, aber wir sind Ende zu Ende verschlüsselt. Komm mal nicht klar, Struggle ist hart, Gott ist am Start, am Apparat, schalte privat, schreibe in den Part, zähle die Art, die haben vergrat. Und ich weiß, wenn ich chatte, dann krieg ich direkt ne Nachricht back und ich seh deine Message und ich geb direkt ein Double Tap. Und ich bitte die Silbe mit Double das Beat und ich habe die Dicke, so wie würde es geht, dann im Grunde genommen kann ich einfach irgendwas sagen, weil mich ja doch keiner versteht. Und ich gebe den Double Tap so legendär, dass die Leute nur denken, das wäre ein Gewehr. Und ich schicke dem Herrn immer Nachrichten und zwar privat, yeah, DM to God. DM to God. Struggle ist hart, doch ich schick eine DM zu Gott. Wow, 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 yippie, yo, yippie, D-A-V zu dem doppelten A. Slide in die DMs in Zeiten der Krisen. Kein Hype übersteigt deinen heiligen Frieden. Rede mit meinem Papi, egal ob gerade was dran liegt. Doch melde ich mich, bin ich sicher, zwei blaue Haken sind Stani. Ich sende dir keine Bullshit, kein LOL oder Roffel, sondern ehrliche Worte, die deine Antworten erhoffen. Bitte, bitte, Vater, bitte, habe doch Erbarmen, denn der bittere Winter will in mein Inneres. Ich warte auf bissel bessere Tage und bitte um deine Gnade, denn sicherlich gibt nichts Sicheres hier als deine Arme. Lese unseren Chatverlauf, wann ich doch deine Message brauch, denn Sorgen vernebeln mir den Schädel, als wenn ich Kette rauch. Danke, Vater, ich kletter aus meinem finsteren Keller raus und lasse alle wissen, dass diese Welt einen Retter braucht. DM to God. DM to God. DM to God. Ja, der Struggle ist hart, doch ich schick eine DM to God. Jesus ist das Lamm, aber trotzdem ist er Goat. Jesus ist der Mann, der auch über Wasser Goat. Ich hab voll Empfang und mein Akku niemals low. No, ich bete nach State of the Art. Ich schicke eine DM to God.